Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studentenfutter Business. Heute spreche ich mit Moritz Stumpf, Gründer von Blockchain Solutions, über das Marktumfeld im Blockchain-Bereich und was seine Firma da eigentlich ganz genau macht. Die Folge ist wirklich sehr spannend, ob ihr Blockchain-Profi seid oder noch nicht so viel Ahnung von der Technologie habt. Wir sprechen viel über die Chancen von Blockchain für Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft. Zum Ende hin wird es sogar ein bisschen philosophisch, würde ich sagen. Ich persönlich fand die Folge sehr spannend und wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Moritz.
Moin Till.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Interview. Mit dir haben wir auch den ersten Gründer im Studentenfutter-Business-Format. Und ganz genau hast du gegründet in dem Bereich Blockchain. Darum soll es heute gehen, die Entwicklungen auf dem Markt und so ein bisschen das Ecosystem Blockchain uns genauer anzugucken. Wir sitzen hier in eurem Büro am Rathausmarkt und ich habe beim Reingehen gesehen, es sind noch mehrere Startups hier. Wen findet man noch so hier?
Wir sitzen mit der Blockchance, das ist die Blockchain-Konferenz in Hamburg, und zwei weiteren Startups hier. Sind gerade dabei, so einen kleinen Blockchain-Campus auch aufzubauen, den wir in Hamburg dann weiter etablieren können. Und wollen natürlich das ganze Thema der digitalen Transformation mit und durch Blockchain auch unterstützen.
Okay, sehr gut. Dann reden wir da gleich noch mehr drüber. Bevor wir ins Thema einsteigen, 5 schnelle Fragen, so wie man es kennt bei uns, okay? Moritz, siehst du dich eher als Techie oder Unternehmer?
Gute Frage. Mittlerweile glaube ich eher als Unternehmer.
Okay. Bier oder Wein?
Wein.
Wofür möchtest du dir 2020 mehr Zeit nehmen?
Für mich und für die Visionen, die wir rund um das Thema Gesellschaftsgestaltung, wie kann man Demokratie, Wertesysteme alternativ durch entsprechende Technologie gestalten. Das ist eigentlich ein Thema, was mich momentan auch sehr beschäftigt, wo wir auch in verschiedenen Projekten gerade aktiv sind, weil ich jetzt von der Generation, also komme ich jetzt gerade aus einem Gespräch her, haben wir auch darüber gesprochen, dass es total relevant ist, was wir gerade eigentlich an gesellschaftlichen Themen haben. Wir haben ganz viele systemkritische Fragen, die gestellt werden, viele Systeme, die einfach hinterfragt werden, ob sie so sinnig sind und da auch Alternativen zu liefern, die Alternativsysteme sein können.
Okay, fast eine kurze Antwort, aber
sorry.
Inhaltlich sehr spannend. Du wohnst in Hamburg, weil?
Dass die Stadt war, als nächste Station im Gründerleben, selbstständigen Entrepreneurleben.
Was waren die vorigen Stationen?
Göttingen und Gießen, komme ursprünglich aus Gießen, habe in Göttingen Bachelor und Master Wirtschaftsinformatik studiert und wollte gerne in eine größere Stadt. Und dann gab es München, Berlin, ich versuche die Antwort kurz zu machen, und Hamburg. Und Hamburg ist es geworden, weil Menschen, weil große Stadt, weil viele Möglichkeiten.
Okay, letzte Frage. Mit wem würdest du dich gerne mal über die Digitalisierung unterhalten?
Doro Bär, glaube ich, um das ganze Thema, also Digitalisierung ist für mich ein Enabler, auch für die ganzen Gesellschaftsthemen, die ich eben so ein bisschen angerissen habe. Und ich glaube, dass das relativ wichtig ist, da einen konstruktiven Diskurs zu führen, um das Thema gesellschaftlich wie auch technisch und technologisch vorantreiben zu können.
Okay, du musst mir auf die Sprünge helfen. Doro Bär, wer ist sie?
Digitalministerin Deutschland.
Okay, I should know that. Schneiden wir raus. Okay, bevor wir inhaltlich einsteigen, noch einmal einen kleinen Überblick über deinen Werdegang. Mhm. Du hast es eben schon angesprochen, 2010 Wirtschaftsinformatik studiert in Göttingen, erst im Bachelor, dann im Master. Und kurz danach, 2016, schon eine erste Firma gegründet, und zwar die Sales Academy. Mhm. Mit dem Ziel, Startups, kleine Unternehmen und Mittelständler zu beraten. Auf der einen Seite Strategieberatung, aber eben auch die Prozesse skalierbar darzustellen. Ein Jahr später, 2017, Blockchain Solutions gegründet. Die Firma, wo du jetzt... Zwei Jahre?
Ja.
Okay. Die Firma, wo du jetzt CEO bist und wo du arbeitest. Ihr seid Berater für Blockchain-Lösungen, für Corporates. Und aus der Firma Blockchain Solutions ging dann auch die ICO-Manufaktur heraus, eine Ausgründung bei euch.
Genau, also damals als Marke, weil wir gesehen haben, es gibt sehr viel Potenzial in dem Digitalisierungs-, Tokenisierungsbereich, Unternehmensgegenstände, Werte, digital tokenisiert zur Verfügung zu stellen und zu vermarkten. Und haben damals überlegt, ob wir das machen, haben auch in drei Projekten auf der Projektmanagement und technischen Seite unterstützt, haben es dann als Marke erstmal nicht weiter verfolgt, weil wir gemerkt haben, dass zu wenig Professionalität im Gesamtmarkt, und sind jetzt gerade dran, unter einer weiteren Marke das Thema mit professionellen Partnern aufzurollen, sodass man, ich sag mal, den digitalen IPO auch mit einem Token durchführen kann. Und da kann ich jetzt heute noch nicht so viel zu sagen, aber relativ bald können wir da entsprechend spannende Neuigkeiten zur Verfügung stellen.
Neben deiner Arbeit bei Blockchain Solutions und auch der ICO-Manufaktur bist du auch noch im Hanseatic Blockchain Institute mit dabei. Mhm. Was genau ist das Ziel dieser Institution?
Hanseatic Blockchain Institute ist ein Verein, sitzt hier in Hamburg. Wir sind 4 Vorstandsmitglieder. Und Ziel des Vereins ist, die ganzen Themen, die mit Blockchain einhergehen, also Blockchain ist eine Datenbankinfrastruktur, wenn man es einfach sagt, wenn man aber die ganzen Systemkontexte, Demokratie, Wertesysteme sind auch in der Diskussion mit Blockchain immer vorhanden, und viele sehen auch ganz viel systemische Differenzierung mit und durch das Thema Blockchain. Und der Verein soll dabei helfen, das ganze Thema auf eine Ebene zu heben, dass man mit Experten, mit Freunden im Bekanntenkreis über das Thema diskutieren kann, also eine Plattform zu haben und auch die entsprechenden Partner für eine Blockchain-Umsetzung, für einen Vortrag, für einfach nur Wissensaustausch eben finden zu können.
Hast du den Verein auch mitgegründet?
Genau.
Damals? Okay. Ja. Gut, dann lass uns doch jetzt mal einen kleinen Blick in die Blockchain-Szene werfen. Du hattest mir vor unserem Interview heute gesagt, es gibt bereits 55 Startups, die sich mit der Technologie beschäftigen, nur in Hamburg. Mhm.
Unternehmen und Startups, würde ich sagen.
Also Unternehmen nicht, und Startups, genau. Okay. Versuch doch mal kurz darzustellen, wo in diesem Gefüge ihr steht und inwiefern ihr euch von den anderen abhebt. Mhm.
Wir sind unter Blockchain Solutions eine Technologieberatung, die hauptsächlich Business Development, also Business Modeling und Implementierung im Fokus hat. Mittlerweile auch mit dem Fokus auf Smart City, dass wir an der Schnittstelle Blockchain-Lösungen mitentwickeln können, also geschäftsseitig mitentwickeln können und dann auch eben implementieren können. Machen hier verschiedene Projekte. Und was uns, glaube ich, auszeichnet, ist, dass wir uns sehr stark mit den Themen des Kunden auseinandersetzen und uns auch die Lösung mit dem Kunden überlegen. Also es ist in einer Art Co-Creating, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist, um entsprechend Systeme erfolgreich zu entwickeln. Also sich auch die Zeit zu nehmen, das Thema richtig zu machen. Und das ist uns besonders wichtig.
Okay. Euch gibt es seit 4 Jahren jetzt ungefähr?
Seit 3, 4 Jahren? 3, genau.
3, okay. Ja. Wart ihr damals Vorreiter oder war es damals auch schon, sag ich mal, so eine ausgeprägte Blockchain-Landschaft in Hamburg?
Nee, also damals gab es eine Handvoll, ich weiß es jetzt nicht genau, aber eine Handvoll Unternehmen, die sich mit dem Thema Blockchain auseinandergesetzt haben. Damals war das noch sehr jung, das ganze Umfeld, also nicht von den Personen, sondern einfach sehr wenige, die sich damit in der Tiefe auseinandergesetzt haben, und der Markt war auch noch lange nicht so weit. Und wenn man sich jetzt heute, also man muss zwischen Blockchain-Anwendungen und Bitcoin differenzieren. Aber man merkt auch wieder eine stärkere Auseinandersetzung mit Kryptowährung und Co., weil die Märkte gerade ja dementsprechend steigen und sich viel mit den Technologien gerade auch im Corporate-Umfeld auseinandergesetzt wird.
Okay. Ihr seid jetzt im Blockchain-Bereich eine Beratung, macht auch Schulungen, Workshops,
genau.
Aber hauptsächlich eben Implementierung. Genau. Was sind noch andere Geschäftsmodelle im Blockchain-Bereich?
Was wir gemerkt haben in den, also das, was du gesagt hast, genau richtig, also Strategieentwicklung, Workshops, Schulungen, Weiterbildung zu dem ganzen Thema im Kontext Blockchain und Entwicklung mit Blockchain, weil Blockchain einfach nur ein Teil der Lösungsentwicklung ist, also sag mal, wie ein Teil einer Datenbank, den du integrieren kannst, aber du brauchst noch die entsprechenden Systeme drumherum, damit es überhaupt funktionieren kann. Und was wir vor einem knappen Jahr gemerkt haben, ist, dass es eigentlich verschiedene Domänen gibt. Für uns ist das der Finance, der Supply Chain und der digitale Identitätenbereich, wo wir jetzt in jedem Bereich gerade dabei sind, verschiedene Lösungen zu implementieren. Wir haben die damals mit Kunden zusammen entwickelt und haben festgestellt, das sind Lösungen, die auch mehr als ein Kunde benötigt und sind jetzt gerade dran, hier in verschiedenen Branchenlösungen genau diese Themen anbieten zu können, sodass der Kunde nicht zwingend wissen muss, er kann es wissen, aber nicht wissen muss, dass da Blockchain hintersteckt, sondern dass er auf einer Anwendungs- und Produktebene das Ganze einsetzen und benutzen kann und den Benefit der Blockchain quasi merkt, aber ihn nicht zwingend kennen muss.
Okay, das heißt quasi so eine universelle Anwendung von Blockchain für den Bereich Finance oder Supply Chain.
Genau.
Seid ihr damit die Ersten?
Nee, gibt auch andere, die Produkte machen. Wir sind nicht alleine, ja, aber gibt wenige, die da in den Produkten auch unterwegs sind.
Ist das ein globaler Markt oder kämpft ihr eher mit deutschen Blockchain-Firmen, um die Produkte an den Mann zu bringen oder auch um die Beratungsaufträge?
Ich sehe eigentlich, dass wir ganz am Anfang des Marktes stehen. Also ich sehe, dass das ganze Thema größer wird als das Internet und dass es ein Riesenpotenzial hat. Und wir gerade wirklich am Anfang der Evolution stehen. Also ich habe ein Bild letztens gesehen, wo es um E-Mail-Versand 1996 ging. Und damals hat der Versand von 10 E-Mails mit entsprechender Textlänge, ich glaube 9,99 Mark gekostet. Und da gab es verschiedene Pakete. Jetzt letztens habe ich von O2 gelesen, dass sie ihre Pakete nicht mehr nach wie viel Internetvolumen zur Verfügung gestellt wird differenzieren, sondern nach wie schnell die Internetverbindung sein wird, dass sie quasi nur noch diese drei Differenzierungsmerkmale haben. Und ich glaube, das ist, also an den zwei Beispielen merkt man ganz gut, wie schnell wir eigentlich in den letzten jetzt 15 Jahren vorwärts gekommen sind und wie schnell das jetzt weitergehen wird. Und deswegen, also der Markt ist am Anfang, ich sehe da ehrlich gesagt sehr viel Kooperation und man sollte gucken, wie man sinnvoll Systeme aufbaut, weil Blockchain auch einen sehr starken Systemcharakter hat.
Und eher lokal dann getrieben, die Kollaboration?
Nee, international. Okay. Also wir arbeiten auch mit verschiedenen Unternehmen, Albanien, Brasilien, ja, zusammen.
Okay.
Ja.
Okay. Mit wie vielen Leuten seid ihr bei euch in der Beratung?
Wir sind bei Blockchain Solutions aktuell 5 und in den Produkten, die wir entwickeln, haben wir noch weitere Unternehmer und Mitarbeiter, die die Themen mitentwickeln und betreuen. Und das sind in Summe auch nochmal bei den beiden Produkten 8 Leute, die ja in verschiedenen Rollen eben die Produkte mitentwickeln.
Das heißt, der Background eurer meisten Mitarbeiter ist tatsächlich auch Informatik?
Tatsächlich nein, also Business Development.
Okay. Also dann BWL studiert?
Genau, also an der Schnittstelle Geschäftsmodellentwicklung und Umsetzung und dann eben die Schnittstelle zur Implementierung. Also was wir auch gemerkt haben, ist, dass wir auch in die Vorstufe von Blockchain mitgehen müssen, um wie mit einem entsprechenden Automotive-Kunden erstmal die Voraussetzungen zu finden, Blockchain überhaupt implementieren zu können. Und auch diese vorbereitenden Maßnahmen Richtung, wie baut man eine App, also auch wenn da im Hintergrund auf Datenbankebene unter anderem Blockchain implementiert ist, brauchst du trotzdem im Frontend, in der Visualisierung, eine App oder irgendwas, ein Medium, was den Zugang ermöglicht.
Wie seid ihr finanziert? Ich denke mal, als Beratungsgesellschaft wart ihr wahrscheinlich nicht auf Venture Capital angewiesen. Mm-mm. Verändert sich das jetzt, wenn ihr auch in die Produktentwicklung geht, dass ihr Venture Capital braucht?
Bei den Produkten machen wir es tatsächlich so, dass wir nach Strategen suchen, die Produkte strategisch mit aufbauen wollen und können.
Also eher Corporate Venture Capital Geber?
Im Prinzip ja, die aber auch ein Netzwerk mitbringen und die auch ein Interesse haben, dieses Produkt eben entsprechend mitzugestalten. Und bei Blockchain Solutions von Anfang an, also gebootstrapped und dann halt über Beratungsaufträge die Teams aufgebaut.
Erzähl doch vielleicht mal an einem spannenden Use Case, wie man sich so ein Beratungsprojekt bei euch vorstellen kann. Wir haben auch vor dem Gespräch kurz über ein Projekt geredet, wo es um die Grundstücksübertragung geht. Das können wir vielleicht danach nochmal machen, aber vielleicht ein klassisches Beratungsprojekt bei euch. Wie sieht das aus?
Meistens, also jetzt in den Fällen, die wir bislang hatten, haben die Kunden ein grobes Verständnis, was Blockchain ist und was man damit machen kann und grobe Ideen, die sie mit Blockchain umsetzen können, eventuell wollen, sind sich aber noch nicht ganz klar, wie sie vorgehen sollen. Und wir setzen meistens mit einem Workshop genau an der Ebene an, stellen fest, okay, die Ideen gibt's. Wir bringen dann auch in den Vorbereitungen zu den Workshops eigene Ideen mit ein, die wir aus anderen Unternehmenssparten, vielleicht auch aus ähnlichen oder gleichen Unternehmenssparten kennen, reichern diesen Workshop quasi damit an sodass wir am Ende 3 bis 5 Ideen haben, die sehr konkret ausgestaltet sind, wo das Unternehmen dann entscheiden kann, ist das für uns interessant, ist das jetzt für uns interessant, wollen wir das jetzt entwickeln und was ist der tatsächliche Blockchain-Benefit, weil das ist für viele, ich bin da mittlerweile, glaube ich, schon einen Schritt weiter, also für mich gibt es eine Zukunft mit Blockchain und viele Datenbankinfrastrukturen kann man auch so, wie sie aktuell implementiert sind, weiterentwickeln. Aber für mich ist das eher so eine Frage von, möchte ich das Fahrrad 10-mal flicken oder überlege ich mir vielleicht an der Stelle ein neues Fahrrad zu kaufen?
Kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, wie die Blockchain-Lösung dann aussieht, wenn man sich jetzt ein Beratungsprojekt von euch anguckt? Bei welchem Prozess genau setzt das an? Also hast du da ein Beispiel, welchen Prozess ihr jetzt ganz genau verbessert habt durch eine Blockchain? Vielleicht sogar an dem Grundstücksübertragungsbeispiel.
Also Beispiel der Grundstücksübertragung. Du hast in den heutigen Systemen ganz viele Workaround-Lösungen, die Sicherheit in den Systemen ermöglichen sollen. Du hast eine Anmeldung, dann guckst du ins Bankwesen dann oder auch bei überall, wo es um personenbezogene oder finanzkritische Daten geht, hast du Firewalls und verschiedene Systeminfrastrukturen, die Daten, die im Kern zur Verfügung stehen, schützen sollen. An der Stelle setzt eigentlich Blockchain an, zu sagen, die Daten, die da vorhanden sind, können gesichert übertragen werden zwischen den verschiedenen Parteien. Du hast eine eindeutige Identifikation der einzelnen Parteien, dass wenn wir jetzt, ich schicke dir eine SMS, dann ist das in der heutigen Welt alles Klartext und der Vodafone-Provider und der O2-Provider können quasi die Daten mitlesen, wissen, dass wir eine SMS ausgetauscht haben und kennen den Inhalt. Selbst bei einer Banktransaktion. Beide Banken wissen das. Und da stellt sich die Frage, jetzt in Richtung Privatsphäre, in Richtung Identität, ob das tatsächlich aus einem Systemkontext wirklich sein muss. Mhm. Und dass du da, die Privatsphäre einstellen kannst, wie du es möchtest, als Unternehmen, wie als Privatperson. Und dass du Sicherheit auf der Privatsphärenebene wie auch auf der Transaktionsebene hast.
Ja. Oft werden ja neben Transparenz auch noch die Täuschungssicherheit vom Blockchain hervorgehoben. Mhm. Kannst du da nochmal kurz erklären, wie genau man garantiert, dass eine Blockchain-Transaktion täuschungssicher ist?
Es gibt verschiedene Konsensalgorithmen, die quasi die Bestätigung der Transaktion ermöglichen. Du hast eine, weiß nicht, ich schicke dir eine SMS oder schicke dir Geld und dann haben wir quasi eine Transaktion. Die geht in ein Netzwerk, wird dort gebroadcastet und wird quasi von den verschiedenen Nodes, die in dem System sind, in Abhängigkeit des Konsensalgorithmus validiert. Stimmt die Identität, die ich habe, stimmt die Identität, die du hast, ist die Transaktion von mir zu dir erfolgt, noch keine kontextuellen Informationen, also nicht, ob ich berechtigt bin oder ob der Betrag der richtige Betrag ist, das ist dann ein Kontext, den man mit entsprechenden Unternehmensprozessen, Business Rules definieren muss. Aber dass die Transaktion von mir zu dir stattgefunden hat, allein dieser Nachweisprozess funktioniert. Und genau das ist jetzt auch auf das Landbeispiel übertragen, genau die Chance, dass man sagen kann, ich habe einen Landtitel, in der heutigen Welt würde ich den auf dich übertragen wollen und wir müssen durch verschiedene Ämter und müssen ganz viel Antragsstrecken durchlaufen, damit du am Ende des Tages bei Zahlung des Preises dieses Land auch erhältst. Jetzt gibt es in Deutschland dafür gute Prozesse, nicht optimale Prozesse. Digital ginge es noch besser, aber die laufen. In anderen Ländern hast du die Problematik, dass es als Business Case günstiger ist, denjenigen zu bestechen und das Land zu erhalten, wie tatsächlich das Land zu bebauen und zu besitzen. Mhm. Weil die Buchführung, die Registerführung an der Stelle nicht dafür ausgelegt ist, dass entsprechend sicher im Sinne aller Stakeholder tun zu können.
Und da meintest du, habt ihr auch ein Projekt, ich glaube, es waren in den beiden Ländern Kambodscha und Pakistan?
Wir nicht. Also ich kenne Projekte, also befreundete Unternehmen führen da Projekte durch, wir selbst nicht. Wir haben an den Anfängen in dem einen Projekt konzeptionell unterstützt, aber sind nicht mit in die Implementierung gegangen.
Okay.
Aber sehr spannende Projekte, also gerne mehr. Ja.
Aus welchem Bereich kommen denn so eure meisten Kunden? Und was würdest du sagen, in welchen Industrien ist das Bewusstsein für das Thema Blockchain schon am weitesten?
Wir haben es damals auch aus der Ausprägung heraus in die Bereiche Supply Chain und Finance unterteilt, weil wir da gemerkt haben, das sind so die Bereiche, die am interessantesten sind und auch für den Blockchain-Anwendungsfall die relevantesten oder für da, also da als erstes die höchste Relevanz haben. Und das sind jetzt auch da die zwei Bereiche, wo wir eben die Produkte ausgegründet haben und die, wo wir auch die meisten Kunden haben.
Oder entsprechende Banken als Kunden
können. Auch, ja.
Wie hat sich der Bildungsstand von Blockchain so verändert, wenn du mal ein paar Jahre zurück guckst zu eurer Gründung, zum Stand heute, vor allem in den Firmen? Ja.
Gut, tatsächlich. Also am Anfang musste ich viel über den Bitcoin-Preis oder Stromkosten oder einfache Themen in der Blockchain-Evolution diskutieren. Mittlerweile ist das sehr differenziert. Man kann sehr spannend über Systemkontexte auch diskutieren. Auch bei dem Hanseatic Blockchain Institut haben wir jeden Montag eine Veranstaltung, wo wir zum Thema Blockchain und DSGVO, Blockchain und maritime Wirtschaft, Blockchain und digitaler Schlüssel, Blockchain und Smart City, wie auch immer, referieren mit entsprechenden Experten aus den verschiedenen Domänen. Und da merkt man auch die Evolution des Wissens, wie viele sich dann mit dem Thema auch schon teilweise tiefer auseinandergesetzt haben, die dann auch mit gezielten Fragen kommen. Also wir hatten auch den Herrn von IBM da und der war auch verblüfft, dass wir an so vielen Stellen so differenzierte Fragen und Diskussionen mit ihm führen konnten und hat sich im Nachhinein auch bedankt, hat gesagt, es war echt sehr, sehr konstruktiv und hat ihn auch weitergebracht und das fand ich dann an der Stelle sehr gut.
Ja. Würdest du trotzdem sagen, dass der Stand der Technik oder der Entwicklung von Blockchain-Lösungen in verschiedenen Ländern verschieden weit ist? Und wenn es so ist, wie steht Deutschland da im internationalen Vergleich?
Von der Technologieentwicklung gibt es verschiedene Ausprägungen, gibt verschiedene Technologien. Das finde ich extrem schwer zu bewerten. Rechtslage ist für mich eines der relevanten Themen, vor allem im Finanzbereich, die jetzt aber gerade von Deutschland auch, ja, einigermaßen schnell und gut bearbeitet werden, sodass wir uns, wenn es gut läuft, auch zu einem guten Standort für dieses ganze Thema positionieren können und auch einfach Lösungen haben. In Liechtenstein gibt es einen Blockchain-Act, der ist auch schon draußen und gibt eine Leitlinie, wie man das Ganze auch jetzt schon umsetzen kann. In Deutschland sind wir gerade dran, genau diese Standards und die ganzen Regularien dazu zu entwickeln. Und technologisch, also es gibt in Deutschland gute Projekte, es gibt in den USA, in Pakistan, in Russland, weltweit, glaube ich, sehr viele spannende Projekte mit unterschiedlichen Ansätzen. Und wir schauen uns da verschiedene Use Cases an. Ich glaube, das größte Thema momentan ist die Privatsphäre und die Skalierbarkeit der entsprechenden Netzwerke. Und da arbeiten wir momentan auch an einem Produkt, das wir ja mehr als 10.000 Transaktionen die Sekunde ermöglichen können, weil das in einer langfristigen Perspektive mit über 50 Milliarden IoT-Devices ab 2022 mit Maschinenidentitäten, die miteinander kommunizieren, Transaktionen bezahlen, wie auch immer müssen. Also da müssen, glaube ich, auf einer Infrastrukturebene wirklich wichtige Entscheidungen und gute Produkte entwickelt werden.
Okay. Wo wir gerade schon bei dem globalen Blick sind. Ich habe gehört, ihr habt eine Kooperation auch mit dem MIT. Kannst du uns da was zu erzählen?
MIT, also im Rahmen eines Projektes mit einem Kunden, haben wir eine Lösung entwickelt und haben, also das auf der Software-Ebene, und haben nach entsprechenden Hardware-Lösungen gesucht und haben festgestellt, dass am MIT eine entsprechende Lösung schon vorhanden ist, haben dann da den Kontakt, den wir über das Netzwerk auch schon hatten, aufgebaut und sind jetzt gerade dran, das Produkt entsprechend zu integrieren. Und daraus ist halt dann auch die Kooperation letzten Endes entstanden, die im Rahmen des Produktes gerade gepflegt wird.
Okay, ist aber dann auf das Projekt bezogen, also du fliegst nicht immer mal hin, um da ein paar Workshops zu geben?
Noch nicht, aber würde ich gern. Also find das wirklich sehr spannend, was sie da machen. War auch also vor 3-4 Jahren mal privat da und jetzt steht der nächste Workshop auch aus. Also finde das sehr, sehr spannend da.
Ja, wir haben viel über Vorteile geredet von Blockchain. Lass uns kurz einen Blick auf die andere Seite werfen. Du hast das Thema Nachhaltigkeit schon angesprochen und den Energieverbrauch. Was kannst du uns dazu sagen?
Also Energieverbrauch hängt im Wesentlichen an dem Konsensalgorithmus, wie quasi Entscheidungen getroffen werden. In den heutigen Szenarien und Blockchain dritter Generation und aufwärts ist Energie gar nicht das große Thema. Ja, also Blockchain kann am Ende des Tages produziert so viel Energie wie eine Datenbank, ein Server, wo wir heute unsere Berechnungen, unsere Applikationen sowieso schon drauflaufen lassen. Also hat einen kleinen Mehraufwand, ja, aber im Verhältnis ist das ja vernachlässigbar.
Okay, und was hältst du von diesen Statements, dass es einfach so wahnsinnig aufwendig ist, einen Krypto-Token zu erstellen?
Das ist im Falle Blockchain, im Falle Bitcoin so, das stimmt.
Ja.
Aber das ist meiner Meinung nach auch die erste Evolutionsstufe. Und die Rohstoffkosten in Anbahnung des Internets, um es mal so zu formulieren, werden verhältnismäßig auch hoch gewesen sein, weil man einfach eine neue Infrastruktur entwickelt hat und da natürlich auch Fragen gestellt werden, natürlich berechtigterweise, aber viele dieser Themen wurden schon gelöst.
Okay. Glaubst du eigentlich, dass wenn sich die Blockchain-Technologie noch weiter entwickelt, es dazu führen wird, dass Mittelsmänner in einer Transaktion komplett wegfallen? Wir hatten ja vorhin das Thema Finanztransaktion, dass man dann durch eine Blockchain quasi eine Bank gar nicht mehr braucht, weil man total täuschungssicher von einer Person, also kann ich dir Geld schicken und man braucht diesen Mittelsmann quasi gar nicht?
Das ist für mich eine ähnliche Diskussion wie ein automatisiertes Hotel. Wenn man sich dafür entscheidet, die Abwicklung digital zu machen, dann gibt es trotzdem eine Servicekomponente, die den Mitarbeiter gegebenenfalls rechtfertigt. Und genauso sehe ich diese Mittelmannsdiskussion, weil bis wir dahin kommen, dass ich dir eine Transaktion schicke, dass man das nachvollziehen kann, dass das passiert ist, also 1 und 0. Das ist relativ einfach, aber ob der Betrag zu richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen Höhe, von den richtigen Personen an die richtige Person, also diese ganzen kontextbezogenen Informationen, die auf ihre Richtigkeit zu analysieren, ich glaube, das wird noch einen ganzen Moment dauern, bis wir da wirklich das digital automatisiert hinbekommen. Ich glaube, wo sich viele Unternehmen einfach Gedanken machen müssen, ist ihre Rolle, ihre Position in der Zukunft, in der sich verändernden Wertschöpfungskette. Also was ist die Serviceleistung einer Bank in der Zukunft? Es sind, glaube ich, nicht mehr die Girokonten, es sind nicht mehr verschiedene Sparpläne oder auch der Zugang zu Fondsprodukten, sondern eventuell das Ermöglichen von digitalen Verträgen. Also was ich total spannend für Banken finde, ist diese Schnittstelle zwischen IT und Legal, digitale Verträge Unternehmen zur Verfügung zu stellen, diesen Zugang zu schaffen, weil sie haben Banken haben in vielen Teilen der Gesellschaften ein sehr hohes Ansehen, hohes Vertrauen und das auch einfach zu nutzen und diese Lösung mit zu implementieren.
Mhm. Was denn würdest du sagen, die größten Enabler dafür, dass die Entwicklung von Blockchain weitergeht? Und was würdest du dir vielleicht auch wünschen von den Stakeholdern in Deutschland, der Wirtschaft oder der Politik, damit da die Entwicklung weitergeht?
Also die größten Enabler meiner Meinung nach sind momentan also tatsächlich unsere Generation und dass wir momentan keine großen Systemkrisen haben, die das ganze Thema bedingen, weil wir momentan, ich glaube, in einer sehr wohlhabenden Gesellschaft sind, wo man Zeit hat, Sachen zu hinterfragen, Systeme sinnvoll aufzubauen. Wir sind in keinen Notsituationen, Angebote werden an vielen Stellen immer günstiger. Man kann für unter 100 Euro in den Urlaub fliegen. Ich glaube, das sind alles Systemfaktoren, die das Ganze begünstigen. Was ich mir von der Politik und auch von Stakeholdern, die sich in dem Umfeld bewegen, wünschen würde, ist einfach mehr sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um vielleicht auch gemeinsam eine Vision für ein Deutschland, für ein Europa zu entwickeln, wo das Ganze hingehen soll. Ich glaube, andere Nationen, andere Länder denken nach vorne. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns ganz oft im Kreis mit irgendwelchen Diskussionen über den Ist-Stand, aber wir haben kein klares Zielbild, wo wir eigentlich hinwollen. Also was wollen wir eigentlich tun?
Was ihr ja versucht mit eurem Institut auch ein
bisschen zu... Mit dem Institut und mit dem Thema Digitale Hanse, da einfach auch eine Möglichkeit zu schaffen, Hanse Digital mittlerweile, wo wir versuchen, eine Möglichkeit zu schaffen, den Handel digital zu ermöglichen, ähnlich dem Bild der Hanse, den Handel zu supporten und verschiedene Module, digitale Identität, Payment, Services, Providing, IoT-Infrastruktur, wie auch immer, zu ermöglichen, dass das ganze Thema von Unternehmen, die von dem Digitalen sowieso schon überfordert sind, die kaum Menschen finden, die ihnen helfen, das Digitale überhaupt umzusetzen, dass diese eine Infrastruktur haben, der sie vertrauen können und die sie benutzen können, um ihren Handel zu fördern.
Eine Frage noch zum Schluss, Moritz. Was glaubst du, wird der nächste große Durchbruch in der Technik sein?
Also, was ich sehr spannend finde, ist, digitale Identität dafür einen Standard zu haben, der deutschlandweit, europaweit, weltweit anerkannt ist, dass man auf der Basis, dass die Grundlage, dass auf der Basis weitergearbeitet werden kann.
Personalausweis in meinem Wallet zum Beispiel.
Genau, dass man einen digitalen Personalausweis hat, den man eben auch in den Systemprozessen integrieren kann. Also ich weiß nicht, wenn man sich mit Investment auseinandersetzt und wenn man irgendwo online was kauft, in einem Online-Shop, wo man noch nie war, dann musst du jedes Mal deine Kontaktdaten angeben, deine Kreditkartendaten. Dann fragst du dich, was eigentlich mit der IT-Sicherheit im Hintergrund, wenn jetzt die Kreditkartendaten gehackt werden und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, ein Riesenthema, was du damit erschlagen kannst. Und meiner Meinung nach sichere IoT-Transaktionen, weil wir werden mittelfristig in der Welt leben, wo sehr viel automatisiert passieren wird. Und wir müssen irgendwie, wenn ich mein Kind in ein autonom fahrendes Auto setze, dann muss ich auch sicherstellen können, dass das Kind ankommt, weil ich bin ja kein Fahrer mehr. In der heutigen Welt vertraue ich Menschen, dass das passiert und vertraue an das Gute am Menschen. Aber in der zukünftigen Welt muss ich irgendwie diese Systeme beherrschbar machen, aber auch so, dass sie nicht hackbar sind und auch nicht jeder alles zu dieser Transaktion, fahre Tochter nach X, überhaupt nachvollziehen kann. Und da würde ich mir auch wünschen, vielleicht noch einen Punkt zum Ergänzen zu eben, dass wir uns auch mehr Raum nehmen, die Zukunft zu gestalten. Also im Moment habe ich das Gefühl, alles ist sehr gehetzt, sehr gedrängt. Man macht sich wenig Gedanken über die Konsequenzen, die Ethik, die Philosophie für die Zukunft, in der wir eigentlich leben wollen. Also viele reden von Automatisierung, von Ängsten, aber wenig über Chancen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man konstruktiv die Chancen erkennt, diskutiert und versucht, diese Chancen mit entsprechend den entsprechenden Stakeholdern gemeinsam umzusetzen.
Okay, ein schönes Schlusswort. Danke für deine sehr tiefen Einblicke in die Blockchain-Szene und auch den Ausblick auf die nächsten Jahre. Und schön, dass du da warst, Moritz. Danke.
Vielen Dank. Danke auch dir.
Das war die heutige Folge Studentenfutter Business mit Moritz Stumpf. Ich hoffe, die Folge hat euch sehr gut gefallen. Lasst uns gerne Feedback auf Social Media da. Und dann gibt's nächsten Montag eine neue Folge mit Leonie und Research to Go.